Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres universellen Podcasts. Heute ohne Loreen. Loreen ist heute nicht da. Loreen macht heute andere Sachen in Hamburg, wo Loreen herkommt. Wir vermissen Loreen. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Loreen.
Grüße gehen raus. Ich vermisse sie auch sehr, weil ich fühle mir, also
ich fühle mich einsam.
Ist ja oft genug auf meiner Seite.
Nein.
Zu Recht?
Nein.
Weil sie auf der Seite des Richtigen und Guten stehen möchte, die Loreen, klug wie sie ist. Und darum fehlt sie mir heute doppelt.
Ja. Ich fühle mich allein und unbeschützt und unbehütet, denn Loreen hat natürlich vor allen Dingen die Funktion, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht, dass sie das falsch verstehen, dafür zu sorgen, dass hier diese zwei alten weißen Männer nicht über die Stränge schlagen, ja, in so Boomer-Gehabe zurückfallen, wobei ich kein Boomer bin, sondern Generation Z, glaube ich, hieß sie, oder X. Ein Z. Jedenfalls, wir werden heute noch ein Thema haben, Dieter Hallervorden und die Wokeness. Oh. Da wird sich dann zeigen, ob wir auch ohne Loreen klarkommen oder nicht. Aber vorher machen wir was anderes. Vorher machen wir
die Koalition, die sich natürlich jetzt mit einem Vertrag ausgestattet hat, wie das jede gute Koalition tut. 140 rund Seiten, man wollte mit deutlich weniger auskommen. Nun sind es 140 eng beschriebene Seiten geworden. Und wir hatten jetzt Herrn Merz, den künftigen Kanzler, zum Interview und haben ihn ganz am Ende gefragt, wie soll die Koalition eigentlich heißen? GroKo kann man das ja nicht mehr nennen, große Koalition mit knapp ein paar Sitzen über der Mehrheit, und sind dann auf die Marienkäfer-Koalition gekommen. Rot mit schwarzen Punkten. Das fand er nicht so komisch, weil er sagte, Moment mal, die Grundfarbe hier ist schwarz. Wir haben uns durchgesetzt, wir sind die Wahlsieger, das sind sie auch, mit 28,5%, aber halt keine strahlenden. Er wollte das nicht, die Marienkäfer Koalition genannt haben.
Das ist aber eine süße Idee. Hatten Sie die?
Die hatten wir. Ich bin auch sehr bescheiden.
Wie im Kollektiv sozusagen. Das finde ich aber ganz hübsch, die Marienkäfer-Koalition. Oder was gäbe es denn sonst noch? Ich würde sagen, ich hätte es ja die Schruko genannt, die Schrumpfkoalition.
Albanien gibt es noch. Schwarz und Rot, die Landesfarben von Albanien. Da ist aber so ein komischer Adler drauf, dann könnte man es möglicherweise auch gleich für die AfD
mit weitermachen. Ich finde, das sollten wir auch den Albanern nicht anhängen. Da kann ich nur aus Wag the Dog zitieren. Was hat Albanien jemals gegen uns getan? Was hat Albanien jemals für uns getan? Egal, toller Film, Wag the Dog, sollten sich alle Leute nochmal angucken. Die denken, dass der Wahnsinn der Gegenwart nicht schon längst im Film vorweggenommen wurde. Egal, ich lenke ab vom Thema. Ja, ist ja gut, Entschuldigung, ich möchte heute auch ein bisschen ins Plaudern kommen.
Ja.
Weil dieser Koalitionsvertrag...
Übrigens, es gibt noch einen Namen für die Koalition, den hat sich de facto diese Koalition selber gegeben, die ja über ihren Vertrag geschrieben hat.
Notkoalition? Oder?
Nein, die aus Verantwortung für Deutschland steht über dieser Koalition, also über dem Koalitionsvertrag.
Also Ferko?
Ferko klingt allerdings wie so eine besondere Zuchtweg der niedersächsischen Landschweine.
Ja.
Aber Ferko-Koalition.
Ja, nichts reimt sich auf Merkel. Friedrich Merz hat am Montag gesagt, wir brauchen Steuersenkungen für Unternehmen und Bürger, einen spürbaren Rückbau der lähmenden Bürokratie, die Senkung der Energiepreise und eine Stabilisierung der Kosten für die sozialen Sicherungssysteme. Das hat er gesagt und ich habe gedacht, ich hätte doch CDU wählen sollen.
Ja.
Aber jetzt habe ich den Koalitionsvertrag gesehen. Wir brauchen das zwar alles, aber wir kriegen nichts davon. Das ist schon irre. Ich finde Politik, in Wahrheit interessiere ich mich ja nicht so sehr für Politik wie Sie. Das möchte ich immer wieder betonen. Aber hin und wieder ist Politik schon auch echt lustig bis ins Groteske. Denn dieser Wahlkampf war ja schon einer der Lügen und Versprechungen. Jetzt haben wir einen Koalitionsvertrag, der macht einfach so weiter mit Lügen und Versprechungen. Und man wird sehen, am Ende ist dieses Land, es ist schon krass, es ist schon, also wie die da vorbei planen an der Realität, das ist schon echt erschütternd, wirklich.
Also jetzt bringen Sie mich in die Verlegenheit, den Vertrag verteidigen zu müssen, der auf den 144 Seiten, wie gesagt, natürlich auch eine ganze Menge Schwachsinn beinhaltet oder Strukturen unangetastet lässt, die man besser mal reformieren, vielleicht sogar aufbrechen würde. Aber von der Liste, die Sie eben vorgelesen haben, ist ja dann doch ganz viel da drin. Ganz Echt? Egal, woher die Punkte jetzt kamen, ob das nun CDU war oder
Sie SPD. Meinen, der lähmende Rückbau der Bürokratie, der beschränkt sich in diesem Koalitionsvertrag darauf, dass man sagt, wir haben zu viele, wie heißen die, Bundesbeauftragte, wir werden die Zahl der Bundesbeauftragten halbieren.
Also wenn
Hurra!
Machen wir den Podcast für Kleinkinder im Sandkasten oder für erwachsene Zuhörer? Was glauben Sie jetzt? Ich glaube, wir machen ihn für erwachsene Zuhörer und die könnten wissen und werden wissen, dass da zum Beispiel das sehr bürokratische Heizungsgesetz gestrichen worden ist, dass da das Lieferkettengesetz gestrichen worden ist. Ein langes, langes Petitum.
Sie meinen das Lieferkettengesetz, was die EU selber gerade schon außer Kraft gesetzt hatte, bevor, also meinen Sie das Lieferkettengesetz?
Nein, es gibt ein deutsches Lieferkettengesetz. Ja. Ich helfe gern aus.
Ja, danke.
Also Sachkunde und Fachkunde. Ja. Und es droht, sich darüber zu wölben, drohte eine EU-Lieferkette-Richtlinie.
Aber Blume, die Gesetze, die Sie jetzt eben genannt haben, waren die Spitzen des Irrsinns, des bürokratischen Irrsinns der alten Ampelregierung. Wenn man die wegnimmt, würde ich das noch nicht Bürokratieabbau nennen, sondern würde ich das sozusagen die Rückführung der Bürokratie auf das normal irrsinnige Maß von vorher nennen. Bürokratieabbau heißt etwas anderes, meint etwas anderes. Und die Frage ist doch, was kommt bei den Leuten an als Gefühl? Ist das eine Koalition des Aufbruchs, die die Probleme, die wir in dem Land haben, wirklich angeht? Und eins der Riesenprobleme ist Bürokratie. Geht von diesem Koalitionsvertrag das Signal aus, wir haben das verstanden und wir werden die Bürokratie im großen Maßstab abbauen? Ja oder nein? Antwort, jein vielleicht höchstens?
Antwort, wie es so ist mit der Zukunft, das werden wir sehen. Was ankommt, und wie gesagt, wir sollten unbedingt dann auch noch über die Schwächen dieses Koalitionsvertrages reden, weil sonst muss ich hier die ganze Zeit Dinge verteidigen. Also was ankommt, ist zum Beispiel sowas wie Bonpflicht. Es war ja eine bürokratische Einführung, ich weiß gar nicht von wem, dass sie immer an der Kasse, ganz egal was sie gekauft hatten, so einen Bon gekriegt haben. Und die Firma, der Laden, musste den auch ausdrucken und vorhalten. Und dann haben sie ihn mitgenommen und das bleiben lassen. Aber so, und das wird jetzt gestrichen, weil es eine überbordende Bürokratie und, wenn man so will, Berichtspflicht für gerade auch kleinere Läden, die sich das eben zeittechnisch nicht so gut leisten können, bedeutet hat. Also das kommt, glaube ich,
das war eine Maßnahme gegen Steuerhinterziehung.
Jetzt sind Sie genau in der Debatte. Ja, aber es hatte doch Sinn, dass wir das eingeführt haben. Und das ist ein Punkt, auf den ich gerne hinaus würde, der jetzt keine riesengroße Wende ist und die ganzen markigen Ankündigungen von Herrn Merz, die kann er alle in der Pfeife rauchen in seinem Wahlkampf. Er macht nämlich jetzt einen Kompromiss, wie immer. Aber die Denke ist jetzt nicht mehr, wir möchten gerne alles berichtet haben und dann gucken wir vielleicht auch nochmal nach. Und wenn du da Mist gebaut hast, kriegst du eine Strafe, sondern die sagen, du musst nicht mehr so viel dokumentieren, ab und zu kommen wir noch und schauen danach und dann wollen wir es natürlich trotzdem, prüfen wir, ob du betrogen hast. Und wenn du dann betrogen hast, dann verdoppeln wir dir die Strafe. Also härtere Strafen bei weniger Kontrollen.
Ja, wir haben das Thema hier neulich. Effekt. Genau, Vertrauen, mehr Vertrauen, weniger Kontrolle. Völlig richtig.
Aber dann schärfere Strafen.
Ich glaube, dass das Beispiel nicht taugt, um dieses Versprechen einzulösen. Es ist auch eine Petitesse. Die eigentlichen Probleme liegen in aufwendigen Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren, die sozusagen jede wirtschaftliche Tätigkeit in diesem Land ja nicht abwürgen, sonst gäbe es ja nichts mehr, aber doch erheblich erschweren und bremsen. Und das sehe ich in diesem Koalitionsvertrag nicht. Dieser Koalitionsvertrag, natürlich, das ist ein Kompromiss, schon klar, aber er atmet eben nicht den Geist von Aufbruch, sondern er atmet den Geist von, wir machen im Prinzip im Wesentlichen doch weiter so wie bisher und uff, ein Glück, wir haben so viel Geld uns durch die Schulden aufnehmen können, dass wir uns das auch leisten können. Das Perverse ist doch, dass alle Leute sagen, oh, dieser arme Bundeskanzler Merz, der tritt unter so schwierigen Bedingungen an, so schwer hatte es noch keiner vor ihm, Trump und Putin und so. Die Realität ist natürlich eine genau andere. Die Realität ist, es hatte noch nie jemand so leicht wie er, denn er hat buchstäblich unbegrenzt Geld. Und das merkst du diesem Koalitionsvertrag auch an. Und so wie auch übrigens im echten Leben, lieber Kollege Blume, unbegrenzt Geld ist auch nicht so gut.
Ich würde es gerne mal probieren. Ich sag's nur, mit unbegrenzt Geld. Aber Sie haben natürlich recht. Ums Geld müssen die sich bei weitem nicht so sehr streiten, wie das die Ampelparteien taten und vielleicht auch mussten und am Ende genau daran ja auch zerrüttet auseinandergefallen sind. Stimmt schon. Und trotzdem würde ich sagen, habe ich mal durchgezählt, kann nämlich so eine Maschine machen, Bürokratieabbau, Bürokratie weg und so weiter, kommt 59 Mal an 59 verschiedenen Stellen dieses Vertrages vor. Das heißt, es sind 59 Absichten und Vorhaben, wie alles, was in die Zukunft weist, ja nur Absicht und Vorhaben sein kann und noch nicht Leistungsbilanz. Aber immerhin, da ist schon ein klarer Schwerpunkt zu erkennen. Es ist 13 Mal von Evaluation die Rede, also man will etwas überprüfen, immerhin vielleicht auch Bestehendes mal überprüfen, um zu gucken, ob es noch gut genug finanziert. Ich finde, es ist ganz viel Kleineres und Mittleres Gutes drin. Und dann haben Sie die richtige Frage gestellt, lässt sich das zu einem großen Wurf addieren? Also zu so einem Aufbruch? Und das weiß ich nicht. Und ich glaube, Aufbruch kommt ja nicht aus diesem Papier heraus, sondern aus der Haltung und dem Verhalten derer, die uns da demnächst regieren werden. Also vielleicht kriegen die mit diesem ambitionslimitierten, aber nicht ambitionslosen Vertrag etwas hin, was die Stimmung im Land dann eben doch zu Wachstum führt.
Ja, lieber Kollege.
Also ich will die Hoffnung einfach nicht aufgeben, beziehungsweise, und das ist mir ganz wichtig, nicht jetzt schon den Stab über die brechen. Das ist mir viel zu einfach, das ist mir viel zu AfD.
Ach nee, ach so, komm. Ehrlich, beim Thema Steuern irgendwie, ich bin ja gar kein CDU-Wähler, aber wenn ich CDU-Wähler wäre, wäre ich ehrlich gesagt von diesem Vertrag sehr, sehr enttäuscht. Die Körperschaftssteuer soll erst ab 28 sinken und dann auch erst nur mit einem Prozentpunkt und so. Die Unternehmen sagen, sie brauchen heute Entlastung. Die Unternehmen sagen, müssten wir Wachstumsimpulse setzen, weil wir in Deutschland seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, 3 Jahren oder sowas, Rezession haben. Und dann kommt eine CDU-regierte Regierung und sagt, ja komm, die Steuern, die senken wir euch. Ah, aber das dauert halt noch ein bisschen. So, erster Punkt.
Dann, lieber Kollege, zitieren Sie es komplett. Die kriegen die Unternehmen 30% Sonderabschreibungsmöglichkeit. Also ein Unternehmen, das investiert, kann deutlich mehr Steuern sparen, sich also und seinen Gewinn entlasten in den nächsten 3 Jahren. Und dann tritt diese in der Tat wiederum überschaubare grundsätzliche Steuerentlastung in Kraft. Aber es wird auch Netzentgelte gesenkt, es wird der Strompreis gesenkt für die größere Teile der Industrie. Also da ist schon einiges insgesamt im Milliardenvolumen an Entlastung kurzfristig auf dem Weg. Ob das reicht, keine Ahnung. Noch einmal, mir geht es um die Frage, kann das die Stimmung drehen?
Ja. Nächster
Und das
Punkt,
liegt ja auch an uns.
Nächster Punkt, soziale Sicherungssysteme. Ich meine, Entschuldigung, selbst ich als Nicht-Mathe-Genie kann mir vorstellen, immer weniger Kinder, immer mehr alte Leute, die immer länger leben und trotzdem keine Lust haben, länger zu arbeiten, bekommen immer länger Rente und wer soll das alles bezahlen und das geht auch alles überhaupt nicht und so. Das weiß auch jeder, schon seit ganz, ganz langer Zeit.
Ja.
Trotzdem bleibt das Rentenniveau da, wo es ist, garantiert und zusätzlich gibt es auch noch mehr Mütterrente obendrauf. Also weiß ich nicht, das ist doch nur zu erklären damit, dass die irgendwie sagen, das Geld wächst auf den Bäumen und kommt bei uns aus der Steckdose und deshalb ist uns alles scheißegal.
Also da bin ich voll bei Ihnen. Man könnte diesen Teil, wenn man so will, diesen Aspekt jung gegen alt im Koalitionsvertrag in Summe zusammenfassen mit dem Satz, die Alten bekommen mehr Geld und die Jungen bekommen die Wehrpflicht. Das kann man fair finden, muss man aber nicht fair finden.
Die steht ja nicht drin. Das ist übrigens auch das, wenn ich CDU-Wähler wäre, auch wäre ich bass enttäuscht. Keine Wehrpflicht in diesem Koalitionsvertrag.
Naja, steht nicht drin. Es beginnt im ersten Schritt mit Wehrerfassung, also jeder junge Mann kriegt jetzt, und Frau wahrscheinlich auch, einen Brief vom, früher hieß das Kreiswehrersatzamt, keine Ahnung, wie das jetzt organisiert werden wird, zum Erfassen. Und dann wird abgefragt, wie freiwillig bist du denn bereit, sowas zu machen? Und wenn das nicht reicht, dann kommt der nächste Schritt und das wäre dann die Wehrpflicht. Darum steht da auch, zunächst wird es auf diese schwedische Art und Weise versucht, um dann im nächsten Schritt gedanklich zu sagen, naja gut, wenn das nicht langt, für den Aufbau auf Wuchs der Bundeswehr, dann werden wir zu anderen Mitteln namens der Wehrpflicht greifen. Aber noch einmal, die Alten kriegen mehr Geld und die Jungen kriegen demnächst womöglich die Wehrpflicht. Das beschreibt ja dieses Missverhältnis, dieses völlig außer Balance geratene Generationenungerechtigkeit, muss man es ja nennen, und nicht Gerechtigkeit. Da haben Sie vollkommen recht. Und da muss man sagen, ich verweise nur ungern auf diesen unfassbaren Bestseller mit den falschen Wahrheiten, den ich da verfasst habe.
Das steht da aber drin.
Buch, was diese Leute, weil sie fragten, warum macht das die Politik nicht? Weil die Politik über Jahre und Jahrzehnte, und zwar nahezu alle Parteien, auch die CDU, vor allen Dingen aber auch die CSU, das Bild vom armen Rentner vor sich hergetragen hat, dem man Gutes tun muss. Dass nämlich alle Rentner arm sein, womöglich sogar gleich arm. Also muss man ihnen mit der Gießkanne kommen. So ist die Mütterrente konstruiert. 20 Euro pro Monat für jede Mutter, die ein Kind vor 1992 geboren hat, jetzt in Rente ist. Mehr kostet 5 Milliarden. Kostet 4 bis 5 Milliarden, pardon. Und bringt 20 Euro. Das ist für ganz viele, merken das gar nicht. Manche werden das merken, die hätten dann aber noch viel mehr verdient als nur die 20 Euro. Das ist wirklich grober Schwachsinn und belastet die junge Generation in einer Form. Und auch dieses Rentenniveau, von dem Sie sprachen, die 48%, das sinken zu lassen, heißt ja nicht, die Renten würden sinken. Das heißt nur, sie steigen langsamer.
Mir geht es aber um was anderes. Mir geht es darum, dass dieser Bundeskanzler mit einer riesigen Welle von Versprechungen in dieses Amt sich, Entschuldigung, hineingemogelt hat. Keine Ahnung, warum die Leute ihn gewählt haben. Keine Ahnung, warum sie das jetzt alle so hinnehmen. Dass erkennbar er vorher gelogen hat. Dass erkennbar jetzt immer noch mehr verspricht. Jetzt ist schon weniger noch im Topf als in seinen Versprechungen. Aber selbst jetzt wird ja noch mehr versprochen, als nachher gehalten werden kann. Und gleichzeitig sehen wir, dass die AfD inzwischen bei manchen Umfrageinstituten, ja, schon verstanden, bei manchen Umfrageinstituten gleich aufliegt mit der CDU oder sogar schon wahrscheinlich demnächst schon weit vor der CDU. Das ist natürlich, aber das ist, und da wird's dann, da hört dann auch der Spaß auf. Da muss ich dann sagen, da sind Politiker wie Merz dann auch voll verantwortlich. Weil wenn du den Leuten vorher das Blaue vom Himmel versprichst und dann nachher sagst, oh naja, sorry Leute, ist schon irgendwie eine Kompromisswelt, in der wir leben und ich muss ja auch mit der SPD. Dann sagen die Leute, du Arsch, du bist einfach ein Lügner. Ich vertraue diesem System nicht mehr. Da hat sich jetzt schon wieder einer ins Amt gelogen. Nächstes Mal wähle ich wirklich AfD. Ob die dann was anderes oder was völlig Irres machen wie Trump und die Brexiteers und so, ist doch egal. Aber dieses demokratische, aus den mittleren Parteien bestehende System reguliert sich doch selber nach unten mit diesen unhaltbaren Versprechungen. Das ist ein echtes Problem.
Sehe ich auch so. Das Punkt Rente ist bei Friedrich Merz und Wahlversprechen, Wahllügen, wie man es immer jetzt nennen möchte, nicht so gut, weil da hat sich selbst Friedrich Merz nicht reingetraut. Der hat ja gar nicht versprochen, ich mache eine Rentenreform. Dafür haben die sich halt auch gedrückt. Das ist, ja, wenn man so will, zweiter Level der traurigen Wahrheit. Dass keine Partei mehr es auf sich nimmt, sich traut, zu sagen, wir müssen uns die deutsche Rentenpolitik nochmal anschauen.
Es ist die Kleigeiko, es ist die Kleingeisterkoalition oder die FeiKo, so. Die Feige-Koalition.
Und ihren zweiten Punkt, macht das jetzt die AfD stärker oder schwächer? Auch da würde ich sagen, die Wahrheit ist auf dem Platz. Ja, die Leute nehmen Friedrich Merz, kann man an seinen persönlichen Glaubwürdigkeits- und Vertrauenswerten sehen, es sehr übel, was er da an Wolten und Kurven hingelegt hat. Aber ähnliche Mehrheiten von 50 bis 60 und mehr Prozent sagen, eigentlich eine gute Idee, dass wir diese Schulden machen, um zum Beispiel Schuldächer zu flicken, Schwimmbäder wieder herzurichten und so weiter und so fort. Und selbst für die Aufrüstung, also den zweiten Schuldentopf, gibt es noch eine knappe Mehrheit in der Bevölkerung. Also die Leute, als würden sie den Verrat lieben, aber nicht den Verräter.
Ah, das haben Sie schon gesagt. Das ist toll, das ist toll. Wollten hin und her, vor und zurück, Lüge und Wahrheit, wollen wir diese Stichwörter nehmen, um das Thema und den Schauplatz zu wechseln und zu unserem Lieblingspräsidenten Donald dem Ersten Trump zu kommen?
Stopp, Augstein. Wir kommen zu Ihrem Lieblings-Donald dem Ersten und so weiter. Aber ein oder vielmehr zwei habe ich noch. Lustig fand ich zum Beispiel das Ministerium für Digitalisierung. Gut, das ahnte man, dass das kommen würde. Und Staatsmodernisierung. Mich hat es erinnert an dieses Hogwarts-Ministerium für angewandte Zauberei. Also das wäre doch jetzt mal echt ein Ding, wenn irgendjemand, der es wirklich ein paar Zaubertricks beherrschen würde, unsere Staatsmodernisierung übernehmen könnte.
Was ist Staatsmodernisierung?
Naja gut, Staatsmodernisierung ist das, was wir jetzt gerade Staat nennen, in etwas zu verwandeln, das ein Staat ist und auch funktioniert. Das ist Staatsmodernisierung. Also Sie gehen zum Amt und ja, Sie kriegen Antwort. Sie beantragen etwas und ja, binnen einer gewissen ansprechenden Frist kriegen Sie Ihr Anliegen bzw. Ihr Problem gelöst.
Aber das
gelöst.
Ist toll, das ist eben
und das ist halt der Staat, der funktionieren muss. Übrigens bis hin auf die Straße, die sicher sein muss.
So das auch gehört auch dazu. Also es ist so eine Art super, so eine Überart Ministerium. Aber es ist eine interessante Form auch wieder vom Thema Bürokratieabbau. Um Bürokratie abzubauen, müssen wir sie erstmal aufbauen. Wir schaffen ein Ministerium, wahrscheinlich mit dem gesamten Apparat, den so ein riesiger, ich meine Ministerien sind ja auch, das sind ja nicht so drei so Studenten in so einer Garage irgendwie vor so einem alten Rechner, sondern das ist ja immer eine große Geschichte. Also ein großes Ministerium wird gemacht, um dann dafür zu sorgen, dass Bürokratie abgebaut und schlanker wird. Finde den Fehler.
Sie meinen, das ist ein performativer Widerspruch?
Das ist ein gutes Beispiel für einen performativen Widerspruch.
Und darum nenne ich es das Zaubereiministerium.
Ah, jetzt verstehe ich.
Und finde ich gut. Und eins dürfen Sie auch nicht bei Zauberei vergessen. Das steht nämlich auch im Koalitionsvertrag. Ich glaube sogar auf Wunsch, persönlichen Wunsch von Friedrich Merz, nämlich einen Deutschen auf den Mond zu schießen. Es soll ein Deutscher auf den Mond geschossen
werden. Hat er da schon einen besonderen im Hinterkopf?
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Also es heißt, der Name wäre schon klar, der Mann sei ausgewählt, auch auf Herz und Nieren und Tauglichkeit geprüft. Sein Nachname beginnt mit S und Sie ahnen, wie er endet.
Sie meinen, dieser Astronaut heißt, fängt S. Öder? Also.
Das muss ein Bayer sein, der auf den Mond geschossen wird.
Ja, Schweine im Weltall, Bayern auf dem Mond. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Das wusste ich übrigens nicht, dass das auch in diesem Kurs. Stimmt das wirklich?
Das stimmt. Das echt? Ein deutscher Astronaut.
Bei diesen 144 Seiten steht, dass ein Deutscher auf dem Mond soll?
Ja, soll in einer möglicherweise europäischen
Kapsel.
Mondmission auf denselben geschossen werden. Ja, sie lachen darüber. Es ist, glaube ich, der.
Ganz kurz, und das Modernisierungsministerium ist dann dafür zuständig, ihn auch wieder zurückzubringen.
Nee, dafür wird ein neues Ministerium gegründet, weil das ist ja erst in der nächsten Legislaturperiode.
Das Ministerium für die Rückführung von Deutschen auf den Mond. Ich finde das toll. Ich finde, das macht mir Mut. Das macht mir jetzt, das liebe Hörerinnen und Hörer, ja. Das macht mir Mut.
Aber es hat so einen Anspruchscharakter, der dann schon wieder an Donald Trump erinnert. Aber gleichzeitig ist es eben ein bisschen crazy oder an Elon Musk, der auf den Mars fliegen will und das ja ernsthaft betreibt. Und tatsächlich mittlerweile der größte Raketentransport ins Orbit Unternehmer der Welt ist. Also das ist schon kleine Schritte stehen am Anfang einer langen Reise.
Ja. Friedrich Merz macht einen Scherz. So, können wir jetzt zu Donald dem ersten Trump kommen? Und zwar zu seiner Zollpolitik. Also ich habe jetzt eine gewagte These, die möchte ich mit Ihnen besprechen. Ich habe darüber heute den ganzen Tag nachgedacht, jetzt mal ohne Spaß. Das ist eine Testthese. Kann es sein, dass hinter dem ganzen Irrsinn, und über den müssen wir jetzt nicht reden, ja praktisch Zoll rauf, Zoll runter und so, und praktisch Börse rauf, Börse runter, dass dahinter vielleicht kein beabsichtigtes Kalkül von Trump selber steht, weil vielleicht ist er auch einfach nur irre, aber vielleicht so eine Art übergeordnete Hand, wissen Sie, des Schicksals oder der Geschichte am Schluss dafür gesorgt haben wird, pass auf, jetzt kommt es, dass wir einfach gar keine Zölle mehr haben. Das heißt, weil die Leute jetzt so in Panik verfallen, dass sie sagen, oh Gott, bevor das jetzt passiert, bieten wir Trump lieber Null-Zoll-Politik an. Kann das nicht sein?
Nein.
Ah. Schade.
Nächste Frage.
Das stimmt doch gar nicht. Die Europäer haben ihnen doch schon Null-Zoll-Politik angeboten.
Ja, aber man hat auch schon mal über Jahrzehnte, glaube ich, ein Abkommen verhandelt, TTIP, wenn Sie sich erinnern.
Ja.
Das ist dann auch am Widerstand der Europäer gescheitert, aber natürlich auch an den Schwierigkeiten, die die Amerikaner gemacht haben.
Weil es dann am Chlorhuhn gescheitert, weil die Europäer gesagt haben, ich möchte lieber Salmonellen haben als ein in Chlor getauchtes Hühnchen. Ja. Wobei sie sagen muss, wer schon mal Salmonellen hatte, zieht eindeutig das Chlorhühnchen vor.
Augstein, die rationale Abwägung zwischen Salmonellen und Chlorhühnchen, die Sie jetzt vorgenommen haben, verlässt die Welt, in der Donald Trump denkt und agiert. In die Welt, in der Donald Trump regiert und agiert. Und das sage ich nicht gern. Und ich finde, das ist auch natürlich als Nichtarzt und aus der Ferne echt, wie soll man sagen, beinahe anmaßend und übergriffig. Aber ich finde, die einzige Prämisse, die zu akzeptieren dazu führt, dass man dann plötzlich sagt, stimmt, jetzt macht der ganze Mist auch langsam irgendwie. Also jetzt kann ich mir erklären, warum das alles passiert, was der da macht. Diese Prämisse lautet, der Mann ist irre. Der Mann ist klinisch irre. Ja, er hat Schübe.
Das ist doch irgendwie witzig.
Das denken Sie mal für eine Sekunde drüber nach.
Ja, nee, das tue ich deshalb nicht, weil...
Naja, wir haben bei Joe Biden, haben wir auch, vielleicht sogar viel zu spät, keine Ahnung, aber ist zum Thema gemacht, dass der ausgeschiedene ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten offenkundig auf den letzten Metern, in der letzten Phase seiner Präsidentschaft, ganz starke Anzeichen von Demenz zeigte.
Ja, aber... Stimmt, finde ich auch. Finde ich auch ein Riesenthema. Über Biden kann man nochmal reden, wie da sozusagen auch die Medien versagt haben, auch die Liberalen, gerade die, die jetzt sozusagen ja ihre Wunden lecken und sich gar nicht genug über Trump aufregen können, haben da natürlich wirklich Schuld auf sich geladen, dass sie diesen Typen so lange durchgewunken haben aus irgendwelchen, egal. Das ist aber ein anderes Thema jetzt. Wenn Sie Trump pathologisieren, dann entpolitisieren Sie das Problem, was wir jetzt haben und die Gegenwart, in der wir leben. Und dann begeben sie sich auch jeder Möglichkeit, darauf noch irgendwie Einfluss zu nehmen oder konstruktiv damit umzugehen. Mir ist es fast egal, ob er persönlich verrückt ist oder nicht. Tatsache ist, er ist jetzt der Präsident. Er unterschreibt mit seinem dicken Filzer immer zu diese komischen Executives Orders. Und das ganze Land, also der Apparat, die Administration, die Leute, die das umsetzen müssen, machen halt mit. Insofern spielt es jetzt schon fast gar keine Rolle mehr, ob er irre ist oder nicht. Er ist Realität. So, er ist sozusagen der Fall. Ja, die Welt ist immer alles, was der Fall ist. Der Mann ist der Fall, wir müssen mit ihm umgehen.
So ist es. Er ist ein Fall und wir müssen mit ihm umgehen. Aber um zu wissen, wie man am besten mit ihm umgeht, rationale Ansprache, Zuckerbrot und Peitsche, rumbrüllen, keine Ahnung was, müssen Sie wissen, was ihn antreibt. Und wenn Sie sagen Fall, dann sind wir ja schon ziemlich nah da, wo ich hin will. Was, wenn dieser Fall ein Krankheitsfall ist? Was, wenn im Weißen Haus einer sitzt, der dringend mal eine weiße Jacke bräuchte? Nehmen wir mal für eine Sekunde an, es wäre so. Das würde ja Ihre Handlungen total anders steuern und prägen, als wenn Sie sagen, nee, der ist schon okay, der will halt mit der Brechstange einmal durch den Wald.
Das passiert ja jetzt schon. Sie haben doch schon, ich meine, die ganzen Staatschefs oder wie Donald Trump sagen würde, Könige und Präsidenten kommen zu mir und winseln vor mir auf dem Fußboden. Ja. Könige und Präsidenten küssen mir den Hintern, was auch keine so schöne Vorstellung ist. Er hat es doch schon, das sehen wir doch bereits, dass Ursula von der Leyen sagt immer zu, Europa ist bereit für einen guten Deal. Ich glaube gar nicht, dass sie dieses Wort Deal so oft vorher immer benutzt hat. Sie passten sich doch längst an in ihrer Sprache und versuchen sozusagen ihm zu gefallen. Ja, dieser arme, bedauernswerte NATO-Generalsekretär Rutte sitzt immer so lachend und wippend praktisch bei ihm, um ihm das Gefühl zu vermitteln, dass er ihn ganz toll findet und so. Macron hat ihn immer angefasst. Das ist ja, haben ihm auch sicherlich seine Leute gesagt, Macron ist ja klug. Ich habe wirklich viel Respekt
und Bewunderung.
Ich glaube, es ist echt ein ganz wichtiger, bedeutender, cooler Politiker. Und wie er mit Trump immer geredet hat, wo du gemerkt hast, da haben kluge französische Administrialbeamte ihm gesagt, pass mal auf, Emmanuel, du musst ihn immer anfassen, weil ihm das Gefühl von Vertrauen gibt. Und dann merkt er, dass du wirklich da bist, hat ihn immer angefasst und umarmt und so. Das ist so komisch.
Aber merken Sie nicht, dass Sie die ganze Zeit meinen Text sprechen?
Ja. Aber
Sie reden über den amerikanischen Präsidenten wie über einen Kranken.
Ja, aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, die Politik, die er vorschlägt, ist derartig destruktiv für ihn und für andere, dass die anderen Leute versuchen müssen, irgendeinen rationalen, positiven, konstruktiven Weg aus diesem Schlamassel rauszufinden. Und in diesem Fall ist das die Nullzollpolitik die einzige Antwort und die auch sozusagen bei Trump verfangen könnte. Und das finde ich spannend und ganz kurz. Und das bringt die Europäer zu ihren eigenen Lebenslügen, denn die EU, die so viel ist von internationaler Ordnung, weil wir sind alle so super anständig, hey, und wir halten uns auch voll an die Regeln und so, ist auch ein riesiges Abschottungsprojekt nach außen hin.
Im Agrarbereich auf alle Fälle. Das trifft natürlich die USA
bei den Autos auch. Bei den Autos doch auch. Da hat er doch auch recht. Der Amerikaner zahlt doch höhere Zölle, wenn er nach Europa einführt, als umgekehrt.
Das ist doch so. Die größte Gruppe der Autos, die tatsächlich aus Europa in die USA eingeführt wird, nämlich diese SUVs, zahlen sie 25% die Europäer. Also da ist der Teufel im Kleingedruckten, da wollen wir gar nicht hin. Es könnte sein, dass Null-Zoll-Politik ein gutes Angebot ist. Aber
stellen Sie sich mal vor, das kommt dabei raus.
Wäre ja toll. Nur meine Frage ist, für wie lange? 48 Stunden, 72? Oder hat er so ein Rationalitätsschub plötzlich, weil er medikamentös neu eingestellt worden ist? Und dann sind es 120 Stunden. Ja, schau an. Dann haben wir 120 Stunden verlässliche Handelspolitik aus den USA, der größten Wirtschaftsmacht der Nation. Noch dazu übrigens die Weltleitwährung. Und verstehen Sie nicht, offenkundig ja. ist der Mann nicht mehr berechenbar. Aber er hat mit großem Pomp und Trara eingeführt diese Zölle. Die Faustformel, die haben wir letztes Mal verballert hier, wenn Sie sich erinnern. Die Faustformel, das ist doch, ich weiß auch nicht, ich werfe mit meinem Förmchen und wenn die Scheibe springt, gibt es einen Zoll.
Ja, aber lustig machen würde ich mich trotzdem drüber nicht, denn dahinter steckt natürlich das viel ernstere Problem, nachdem erst die Engländer sich sozusagen beide Beine weggeschossen haben mit dem Brexit, machen es jetzt die Amerikaner mit dieser Zollpolitik. Das sollte uns dann schon zu denken geben, wenn die beiden führenden westlichen Mächte dieses kapitalistisch-liberalen Systems, was sich seit dem Zweiten Weltkrieg immer weiter ausgebreitet hat, in so eine Form von Selbstbeschädigung zurückfallen, die ja nicht von außen induziert ist, sondern das machen die ja freiwillig selbst. Erst die Engländer, jetzt die Amerikaner. Das heißt, dieser kapitalistische Liberalismus der Nachkriegszeit ist offensichtlich von innen heraus mürbe und verrottet geworden und bricht jetzt sozusagen in sich zusammen. Das ist schon, also das ist sozusagen das, was wir historisch beobachten. Ich hätte das nicht gedacht. Ich dachte, das, was die Engländer da gemacht haben, ist ein Einzelfall, der aus ihrer besonderen Geschichte heraus zu erklären ist. Jetzt sieht man selbst, das große, mächtige Amerika betreibt eine solche Politik der Selbstzerstörung.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Unter Zerstörung seiner Macht und seiner Machtbasis des Dollars, des freien Welthandels, der NATO. Also alles, was womit die USA Macht projizieren können, machen sie gerade kaputt. Und vor allen Dingen machen sie das Unterfutter des Ganzen, auch des Welthandels, kaputt. Und dann sind wir ein allerletztes Mal bei diesem Krankheitsbild. Da geht es nämlich um Vertrauen. Das heißt, ich glaube, viele Staaten, viele, viele Unternehmen vor allen Dingen, könnten mit jedwedem Zoll leben. Und manche Unternehmen auch nicht und dann müssen sie aus dem Markt und dann gibt es ein anderes Unternehmen und so weiter und so fort. Aber alle könnten sich arrangieren, wenn der Zustand berechenbar wäre. Hohe Steuern akzeptieren sie in Deutschland, weil sie wissen, die werden nicht völlig erratisch verändert und auch nicht unfair exekutiert. All das, Rechtssicherheit kommt dazu, ist in den USA offenkundig unter diesem Präsidenten nicht mehr gegeben. Und damit, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, glaube ich eben nicht, dass wir bei einer Null-Zoll-Politik landen und wenn dann nur für ganz kurze Zeit, bis ihm was Neues einfällt. Das heißt, mein Befund, das ist pathologisch oder es grenzt an Pathologie, weil Politik und Pathologie einfach ineinander manchmal ja auch übergehen, ist nur der Befund. Eine Antwort bzw. einen konstruktiven Handlungsvorschlag habe ich auch nicht.
Ja, weil letztlich, was die Amerikaner machen, ist ja eine Reaktion auf diese veränderten Bedingungen. Durch die erfolgreichere Globalisierung hat diese ganze Industriearbeitsplätze kaputt gemacht im Land. Und der Reichtum, der entstanden ist an anderer Stelle, konnte, weil es kein Sozialstaat gibt, nicht anständig verteilt werden. Das heißt,
nee,
die Fliehkräfte,
das, pass auf, das ist das linke Narrativ. Das stimmt einfach nicht. Gucken Sie sich nach Deutschland an. Deutschland hat einen hohen Grad, viel höheren als andere, an Industrie und ist so offen gewesen für die Globalisierung wie fast kein zweites Land auf dem Planeten.
Ja, weil also die Amerikaner aber nicht.
Und Industrieabbau muss nicht miteinander.
Aber die Amerikaner einhergehen. Waren nicht bereit, sich in dieser Form anzupassen an diese veränderten Marktbedingungen, weil sie aus Faulheit oder Hochmut oder so gedacht haben, wir müssen uns halt nicht anpassen. Wenn die Deutschen eben als Mittelmacht diese Notwendigkeit sozusagen anerkennen konnten. Und was die Amerikaner jetzt machen, ist, sie externalisieren ihre Probleme. Letztlich ist das Gleiche, was Putin macht, wenn er die Ukraine überfällt, weil er externalisiert sozusagen seine Probleme, weil ihm der Laden um die Ohren fliegt, weil er ihn nicht geordnet kriegt. Und die Amerikaner kriegen ihren Laden halt auch nicht geordnet und auf eine andere, weniger blutige Weise externalisieren sie ihre Probleme. Das ist das, was wir quasi weltpolitisch erleben. Und das Spannende ist doch, wir haben uns doch alle vorgeworfen, dass wir uns von den Russen so abhängig gemacht haben in den letzten Jahren. Ich kann nur sagen, wir haben uns auch von den Amerikanern abhängig gemacht und müssen uns auch aus dieser Abhängigkeit eben lösen. Keine Ahnung.
Möglicherweise ist das so. Der Unterschied zwischen Russland, Sowjetunion und Amerika war halt, das eine ist eine Demokratie und die anderen nicht. Aber Sie haben recht, externalisieren und der Vergleich mit Putin führt auf welches Wort? Krieg.
Es ist eine Art von Krieg, was die Amerikaner jetzt führen.
Was ist der leichteste, in Anführungsstrichen, Weg für Donald Trump, im Amt bleiben zu können, beziehungsweise Wahlen canceln zu können, Wahlen, die ihn ja dann zur Rechenschaft zur Rechnung ziehen.
Ja, klar.
Und zwar an seinen Grenzen. Also Krieg an den Grenzen Amerikas zu führen, der USA zu führen, wäre wahrscheinlich ein Weg, um Wahlen herumzukommen, wenn er den Wähler fürchten muss. Und das muss er nun inzwischen. Und dann also haben wir einen, wie ich finde, also naja, vielleicht tatsächlich wirklich kranken Präsidenten, der einen Krieg führt, damit er zum König wird.
Und man kriegt was gegen Mexiko? Nö, wäre ein
natürlich.
Krieg gegen China? Oder?
Ich würde eher sagen gegen Kanada, weil Kanada ja ganz viel Fentanyl, also dieses Betäubungsmittel, in die USA exportiert.
Aber
stimmt zwar nicht, aber das ist ihm ja ganz egal. Es stimmt ja auch nicht, dass in Deutschland jede Woche ein Kohlekraftwerk ans Netz geht, wie er gestern oder vorgestern gesagt hat. Es stimmt einfach alles nicht. Der Mann lebt in einer Irrwelt.
Okay, das wird mir jetzt echt ernsthaft gerade zu düster. Ich würde sagen, wir steigen aus dem Thema an dieser Stelle aus, lieber Kollege Blome. Und ganz kurz, bevor wir aus unserer kleinen Sendung heute aussteigen, nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Dieter Hallervorden, ja. Also Dieter Hallervorden ist ein großer deutscher Künstler, möchte ich sagen. Also früher vielleicht noch größer als heute und auch nicht mehr ganz jung, 89. Und jetzt war also diese ARD-Sendung, 75 Jahre ARD, wo ich in einer Kritik in der Zeit gelesen habe, die Sendung sei so rückwärtsgewandt gewesen. Ich denke, das könnte mit dem Sendungskonzept zusammenhängen, 75 Jahre ARD. Aber Grüße gehen raus an dieser Stelle an die Rezensentin der Zeit, rückwärtsgewandt bei einer 75 Jahre, ja, so ist es halt.
Sie meinen, die haben quasi zurückgeschaut auf die 75 Jahre.
Das ist eben das Rückwärtsgewandte. Ja, es ist rückwärtsgewandt. Die Öffentlich-Rechtlichen ist so rückwärtsgewandt mit unseren Steuermilliarden. Egal. Jedenfalls hat er da diesen Sketch gemacht. Und in diesem Sketch hat er, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, er hat das N-Wort und das Z-Wort
ausgesprochen.
Wenn,
liebe er hat einen ganz, Hörer, ganz bekannten Sketch im Knast, so in so Sträflingskluft.
Ja. Er hat gesagt, er sitzt da, weil er nicht wusste.
Adaptiert auf heute.
Ja, weil er sitzt im Gefängnis, im Meinungsgefängnis, der Meinungsfreiheitsgefängnis. Und das N-Wort, das Z-Wort, das Lustige daran ist.
Und er
ist,
hat gesagt, Indianer und Cowboy kann man auch nicht mehr spielen, wusste ich noch nicht, weste. Also er hat diesen Sketch nachgespielt, aber mit einem neuen Text.
Und das Lustige ist, finde ich folgendes. Diese Aufregung, die dann passiert, ist sozusagen programmiert, das weißt du. Und ganz viele Artikel haben jetzt in den Überschriften, also wenn man so im Internet guckt, immer N-Wort und Z-Wort. Das heißt, also und bei allen kommt natürlich in der Assoziation immer das, was dahinter steht. Das heißt also, wenn man einen Weg suchen möchte, diese Worte wirklich einzubrennen in das Bewusstsein auch immer neuer Generationen, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Denn wenn ich immer sage, das N-Wort wurde ausgesprochen, dann denken natürlich alle, ach so, das N-Wort, ja klar, oh Gott. Und aber deshalb, eigentlich müsste man es schreiben, ohne es zu schreiben. Es wird schwierig. Also das Wort, was nicht das N-Wort ist, finden Sie denn die Lösung?
Mein Problem ist, dass ich früher, aber das ist aber wirklich schon lange her, da war ich selber noch sehr jung, über Didi Hallerford wirklich lachen konnte. Weil total. Ich glaube, der hat gute Witze gemacht. Super. Der war einfach, vielleicht war es auch die richtige Zeit, whatever. Da habe ich wirklich gelacht. Das fällt mir heute schwer. Und auch dieses Remake eines echt guten Sketches von vor 50, 40 Jahren war es eben nicht. Das war halt langweilig. Und manchmal muss man auch eine große, große, große Bühnenkarriere beenden, bevor man zur 75-Jahr-Gala bei der ARD eingeladen wird und alte Dinge nochmal neu machen muss. Und dann geht es halt ins Auge. Daraus ein Politikum zu machen, was Didi Hallerford ja mitgemacht hat, der, glaube ich, früher mal auch bei oder für die FDP angetreten ist, ist ein gutes Recht, aber ist deshalb noch lange nicht komisch.
Aber oder wie stehen Sie denn mit zu dem N-Wort-Problem? Also ich meine, ich habe dann beim Spiegel also gelesen, es geht um ungarisches Essen, weil dann, da haben dann die Kolleginnen schon das Gefühl, sie müssen irgendwie erklären, was hier ein Schokokuss und ein Schnitzel ungarischer Art. Ich finde das wahnsinnig lustig.
Schnitzel ungarischer Art ist es jetzt. Ja,
es ist jetzt ein Schnitzel ungarischer Art. Wissen Sie, kennen Sie eigentlich in Hamburg die Kiezgröße N-Wort Kalle Schwensen?
Nein, ich kenne mich in Hamburg nicht aus.
Ich komme aus Hamburg, große Reeperbahn, Kiezgröße N-Wort Kalle Schwensen. Ich weiß gar nicht.
Aber ist das lustig, jetzt auf diesem Ding rumzureiten?
Ja, deshalb ist ja auch Lorraine, weil Lorraine heute nicht da ist. Ich habe doch vorhin schon gesagt, daran wird sich zeigen, ob wir auch ohne Lorraine durchkommen. Denn als ich gehört habe, dass Lorraine heute nicht da ist, war meine erste Reaktion, oh, wir haben sturmfreie Bude und können die ganze Zeit N-Wort, N-Wort, N-Wort sagen.
Ich möchte an dieser Stelle jetzt die Rolle des Aufsichtsmasters übernehmen und sagen, wir beenden unseren interessanten, spannenden Podcast.
Aber die Welt geht vor die Hunde. Wir haben Donald Trump, wir haben Putin, wir haben Friedrich Merz und wir haben Dieter Hallervorden und N-Wort Kalle Schwensen.
Das eigentliche Problem an der Geschichte ist doch, dass die ARD, wenn sie einen 89-jährigen Mann aus ihrer rückwärtsgewandten 75-Jahr-Gala-Show rausgeixt hätten, sich der Altersdiskriminierung schuldig gemacht hätten. Der Altersdiskriminierung. Und das wollten die nicht, weil alle ihre Zuschauer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwas, also zumindest in Richtung 90 gehen. Ich glaube jetzt, wenn sie das mal überlegen, piff, paff, sag ich.
Gut, ich sage jetzt das B-Wort. Bye, bye und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
Ja, mein liebes A.
Tschüss.
Ciao.